Ja, zum zweiten Teil dieses Abends sind einige Perspektiven aus, die teilweise im Vortrag schon angeklungen sind und die sich aus diesem Votum des ökumenischen Arbeitskreises ergeben, einfach noch ein bisschen vertiefen. Und Sie haben eine wunderbare Steilvorlage geliefert, was dafür für den Einstieg. Und zwar hatten Sie vorhin gesagt, dass innovativ vor allem die exegetischen und liturgiewissenschaftlichen Teile des Votums sind. Frage an die Liturgiewissenschaftler, Herr Kranemann. Was ist denn da jetzt genau so das Innovative daran?
Das hat mich natürlich nicht überrascht. Ja, was ist das Innovative daran? Ich muss sagen, dass mich das schon, jetzt verweise ich ein bisschen in den Sprachdruck des von Dorothea Sattler, wirklich berührt hat, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, dass das, was man dort lesen kann, über, ja, ich denke vor allem die Liturgie der neutestamentlichen altkirchlichen Zeit, es geht da ein bisschen weiter mit bis ins Mittelalter hinein. Der ganze Bereich der Neuzeit fehlt eigentlich, der wäre ja auch nochmal interessant, denke ich, dass man hier wirklich sehen kann, wie das, was derzeit aktueller Stand der liturgiewissenschaftlichen Forschung ist. Und weil du das eben gesagt hast, wirklich international, da gibt es sehr viel, was gerade aus dem englischsprachigen Raum in diese liturgiewissenschaftliche Forschung eingebracht wird, dass man sehen kann, in welch unterschiedlicher Form in den ersten Jahrhunderten das, was wir heute Eucharistie-Abendmahl nennen, was man Brotbrechen nannte, Herrenmahl nannte und so weiter, gefeiert worden ist. Ich kann das an einem kleinen Beispiel deutlich machen, das wiederholt sich jetzt für diejenigen, die gestern in der Vorlesung waren. Ich habe gestern einen Text dabei gehabt, ein Hochgebet, würde ich mir sagen, Eucharistie-Gebet, 2., 3. Jahrhundert, ganz, ganz stark pneumatologisch durchgearbeitet. Das heißt, da taucht immer wieder die Bitte auf um die Gabe des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig haben wir im selben geografischen Raum, wir sind etwa, wenn wir mal von Rom absehen, sehr stark in dem ja heute so dramatisch in den Nachrichten befindlichen Gebiet Iran, Syrien, haben wir Gebete, wo ich sag mal, so etwas wie Passion schon auftaucht, also die ganze Christusgeschichte nicht mehr präsent ist. Da haben wir zwei sehr unterschiedliche Ausprägungen von Eucharistiegebeten nebeneinander, aber offensichtlich auch Akzeptanz dieser unterschiedlichen Praktiken, Praxen, Gemeinden nebeneinander. Wir wissen ja relativ wenig, das ist unser Problem, über die Praxis. Wir haben Texte, wir haben, das muss man auch sagen, relativ wenig Texte, wir haben zum Teil Textbruchstücke, über die wir weiterarbeiten können. Wir haben von einer und derselben Quelle zum Teil sehr unterschiedliche Übersetzungen, können dann sehen, wie vielfältig das Ganze ist. Aber das ist heute etwas, was Stand liturgiegeschichtlicher Forschung ist. Hier kann man auch zur alten Kirchengeschichte, Patristik hinschauen. Wir haben heute Modelle, die uns zeigen, sehr unterschiedliches steht nebeneinander und man muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Ja? Das heißt nicht, dass es immer Frieden gegeben hat, es hat natürlich auch theologische Debatten gegeben, das ist gar keine Frage. Aber zunächst einmal stehen offensichtlich sehr vielfältig diese Praktiken nebeneinander. Das kann man nicht einfach nachahmen, das würde, denke ich, auch von den Kolleginnen und Kollegen aus der Liturgiegeschichtsforschung niemand sagen. Aber es gibt natürlich für folgende Jahrhunderte und auch für die Praxis heute zu denken.
Da steht auch der Vielfalt und wie sich mit Vielfalt und Ökumene verhält, werden wir auch im Laufe der Diskussion nochmal eingehen. Was mich bei einem derartigen Vortrag nochmal interessieren würde, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe des Votums? In der Erwachsenenbildung nennt man die Zielgruppe und da. Wer ist die Zielgruppe? An wen richtet sich dieses Votum?
Also, das Selbstverständnis des ökumenischen Arbeitskreises ist natürlich zunächst mal auch fachlich solide zu arbeiten, also sich an Kollegen und Kolleginnen zu richten. Und zugleich, also es ist eine theologische Studie, die dann eben auch kirchenamtliche Rezeption eigentlich dann wünscht, also das sind zunächst mal die Zielgruppen, aber die Erfahrung jetzt auch schon mit der Rezeption zeigt, dass gerade diese Kurzform des Votums natürlich auch Menschen erreicht hat, die lange schon unterwegs sind mit diesem Wunsch und dieser Perspektive, und das war natürlich auch in gewisser Weise gewünscht und angezielt, und nun ist es natürlich auch in gewisser Weise unsere Aufgabe, da die Vermittlung zwischen Votum und Begründung auch nochmal herzustellen in den unterschiedlichen Dimensionen einfach, der Rezeption, aber von der Grundstruktur des Kreises ist es eigentlich eine theologische Studie, die auf kirchenamtliche Rezeption zielt, mit jetzt eben dieser Mischgestalt. Und das ist vielleicht ja auch nicht unsinnig, dass nochmal auch Menschen von ihrer Seite aus der pastoralen Praxis heraus die Notwendigkeit einer Verständigung auch nochmal verstärken.
Ich begrüße natürlich alles, was ökumenisch voranbringt. Das ist aber eben auch ein sensibles und emotionales Thema, und Sie wünschen ja, und das wünsche ich auch, eine möglichst sachliche Argumentation. Und da würde ich vielleicht nochmal die besondere Bedeutung jetzt dieser Studie unterstreichen. Es gibt ja eine Fülle schon von bilateralen und multilateralen Konvergenzen, Konsensen in der Amtsfrage, in der Kirchenfrage, in der Frage des Abendmahls oder der Eucharistie. Und in der letzten Zeit war es eben das geschrieben, das müsste doch alles mal gebündelt werden. Solche Töne kamen also auch aus Rom, Aufforderung an nationale Gremien, mal daran zu arbeiten. Und es hat jetzt zwei Vorgänger gegeben, die Studie, katholisch-lutherische Studie aus den USA und die von 2015 und die aus Finnland von 2017. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die irgendwie rezipiert worden sind. Und das Besondere jetzt an Ihrer Studie ist das Votum. So würde ich das mal sagen. Und da sehe ich eine gewisse Problematik. Eigentlich richtet sich die Studie an Theologenkreise, an Kirchenleitungen und lädt zur Diskussion ein. Andererseits gibt das Votum eigentlich schon eine klare Richtung vor. Und ich vermute mal, dass das eine Eigendynamik entwickelt. Viele werden das Votum lesen oder wenigstens davon gehört haben und werden ihre Erkenntnisse und Schlüsse ziehen, aber sie werden sich nicht mit der Studie auseinandersetzen. Dafür ist sie viel zu umfangreich und für viele auch viel zu kompliziert. Also das nur noch mal, das Besondere jetzt dieser Studie zu unterstreichen. Es gibt so viele gute andere Studien. Also Frau Hose hat mit mir zusammen auch an einer gearbeitet, Gott und die Würde des Menschen. Ganz tolle Geschichte.
Ja, gut.
Aber wir nehmen das zur Kenntnis. Das ist eben die Tragik auch von solchen Konsens- oder Konvergenzpapieren, dass da Theologen, die ja Vordenker sein sollen, schon bestimmte Erkenntnisse erreicht haben, aber das erreicht nicht unbedingt eben jetzt die Kirchenleitung oder die Überzeugung der großen Öffentlichkeit.
Stichwort Kirchenleitung, die hat es, also die Bischofskonferenz hat es auf alle Fälle erreicht. Ich habe mir den Pressebericht der Herbstvollversammlung angeschaut, insgesamt 15 DIN A4 Seiten, davon eine Viertelseite zum Votum. Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Lassen Sie uns mal einen Blick werfen, wie war das Thema auf der Herbstvollversammlung, Herr
Bischof? Sie wissen, dass die Bischofskonferenz sich mit sehr vielen Themen zu beschäftigen hat. Und welche zurzeit zugange sind, das wissen Sie auch. Sodass also diese Studie, die im September ja erst veröffentlicht wurde, und die Herbstvollversammlung war in der dritten Septemberwoche, diese Studie ist erwähnt worden im Bericht der Ökumene-Kommission. Es gibt also in jedem Herbst den Bericht aus zwei Kommissionen, die also vorgetragen werden, die anderen Kommissionsberichte liegen schriftlich vor, und darüber wird es dann kurz auch diskutiert. Es waren aber so viele andere Themen auch da, und diese Studie war von den wenigsten bislang zur Kenntnis genommen worden. Das wird bei der Frühjahrsvollversammlung vermutlich dann Thema werden.
Frau Große, Sie sind ja nicht nur Systematikerin in Jena, sondern auch Präsidentin der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa. Wie sah denn da die Resonanz auf dieses Votum aus?
Bislang gibt es noch keine offizielle Resonanz, weil wir auch die Aufrufveröffentlichung noch warten. Es ist für uns aber von zentraler Bedeutung. Wir befinden uns als GEKE, Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, auch im Dialog mit der katholischen Kirche, mit dem Sekretariat für die Einheit der Christen. Und da wird dieses Dokument sicher in dem Dialog auch eine wichtige Rolle spielen. Was für uns besonders wichtig ist, dass hier die Vielfalt der historisch gewachsenen liturgischen Formen gewürdigt wird, dass es darum geht, sie gegenseitig wirklich zu verstehen, aus der Perspektive der jeweils Feiernden wahrzunehmen und nicht einfach nur in einer Außendeutung. Und das spielt für uns als Gemeinschaft sehr verschiedener evangelischer Kirchen auch eine wichtige Rolle. Und im Text kommt auch so stark zum Ausdruck, das Vertrauen auf Kirche wirklich als vom Heiligen Geist geleitete, durchwirkte Gemeinschaft, die auch in einem ständigen Prozess der Erneuerung und Verwandlung ist. Also für mich ist das Dokument daran auch großartig, dass der häufig Unterschied von Theorie und Praxis theologisch ja, überwunden wird. Also sonst sagt man häufig, in der Praxis ist es doch viel einfacher und die Theologen haben so künstliche Probleme oder umgekehrt, die Theologen sehen Sachen als gelöst an, die aber in der Praxis, wo es noch in der Praxis Differenzen gibt. Und in diesem Dokument wird jetzt gesagt, das, was in den Gemeinden stattfindet, was Christinnen und Christen erleben, was sie fühlen, was sie an Gemeinschaft spüren, das ist wirklich Ausdruck des Wirken des Heiligen Geistes und das müssen wir theologisch ernst nehmen. Und dann wird das wissenschaftlich bearbeitet. Aber es ist nicht einfach nur die Praxis stellt Fragen und Theologen müssen darauf antworten oder Theologen kritisieren Praxis, sondern die Praxis wird selber als Ausdruck des Heiligen Geistes respektiert. Und ich denke, das ist die Zukunft des ökumenischen Dialoges.
Ein weiterer Punkt, auf den wir nochmal zurückkommen werden. Mich würde nochmal interessieren, wo sehen Sie denn in diesem Votumstext bestimmte evangelische Akzente oder auch Zugeständnisse?
Also die dogmatische Hauptfrage ist ja die Anerkennung des evangelischen Amtes aus katholischer Sicht. Das ist eigentlich war das bisherige Zentralproblem dafür, dass die katholische Kirche ihren Glaubenden erlauben konnte oder eben bisher nicht erlauben konnte, am evangelischen Abendmahl teilzunehmen. Und in diesem Dokument, dieses Dokument ist das klare Votum dafür, die evangelischen Ämter anzuerkennen als apostolische Ämter. Und das ist ein ganz großer Schritt auf die evangelische Theologie, auf die evangelischen Kirchen zu. Das Hauptargument, das ist vielleicht auch nochmal wichtig hier zu sagen, ist, das evangelische Amt, die evangelischen Ämter haben sich als geistgewirkt erwiesen, weil sie entsprechende Früchte bringen, nämlich die Gewissen trösten, Menschen in ihrer Hoffnung stärken und so weiter. Also es wird hier von den Früchten her argumentiert und nicht, wie ist das Amt jetzt eingesetzt und wie ist es hierarchisch verfasst. Und das ist, glaube ich, doch ein sehr starker Schritt auf sagen wir, das gemeinsame evangelische Zeugnis zu.
Gerne, danke William. Also genau bestärken. Also das, ich habe ja eben gesagt, 8 Jahre, 3 Bände, kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge. Und dieses Argument ist eines von Walter Kasper immer wieder vorgetragen, der pneumatologisch argumentiert, dass eben geistliche Ämter, die sich geistlich bewähren, in einem geistlichen Urteil als Geist gewirkt auch anerkannt werden können. Walter Kasper ist nach wie vor Mitglied des Kreises. Und die Rezeption dieses Gedankens trägt sich durch die Texte und das hat dann eben eine besondere Bedeutung an dieser Stelle. Eben nicht von der Frage auszugehen, wer hat wann wem die Hände aufgelegt und war es jetzt der Richtige, sondern das verändert die Perspektive. Also sind Ämter geistlich wirksam heute und was kann ich dann rückschließen auf? Oder wollte dir gerne danken für die Bestätigung, das finde ich ganz wichtig. Ne? Wenn ich gerade das Mikrofon habe, nur einen kurz, das hat auch, also das habe ich eben vergessen zu sagen. Ich meine, insgesamt natürlich ist die Ämterfrage die eine der wichtigen Fragen. Und auch die evangelische Kirche jetzt auch in der Rezeption sieht sich dann auch in der Herausforderung, jetzt über die Ordinationspraxis nachzudenken. Geht das unter Gebet und Handauflegung oder wer darf was? Ne? Also es gibt auch Hausaufgaben, auch an dieser Stelle, unter anderem auch für die EKD, und das ist auch deutlich schon angekommen in der bisherigen Rezeption.
Bevor ich gleich Bischof Freiherr dazu das Wort erteile, würde ich gerne mal von Frau Knob hören. Wo sehen Sie denn spezifisch katholische Akzente in diesem Votumstext? Als Nachmachen.
Also ich hatte jetzt in mehreren Situationen die Gelegenheit, dieses Papier vorzustellen oder darüber zu diskutieren, und es war durchweg die frappierende Erfahrung, dass von beiden konfessionellen Seiten eine hohe Zustimmung signalisiert worden ist und niemand sagte, da sind wir über den Tisch gezogen worden oder da haben aber jetzt die Evangelischen gewonnen oder hier haben die Katholiken gewonnen oder so, sondern viele auch Signalworte, viele wichtige Konzepte wiedererkannt werden konnten und so zusammengebracht werden konnten, dass man zu einem gemeinsamen Votum kommt. Spezifisch katholische Akzente, also ich sehe vor allem Parallelen, die sich in der systematischen Theologie auftun einerseits und die in der ökumenischen Theologie fruchtbar werden andererseits. Also wir haben in der systematischen Theologie ja lange gelernt oder forcieren, das auch immer wieder zu unterscheiden zwischen Inhalt auf der einen Seite, Aussagegehalt auf der einen Seite und der Gestalt, der Form, dem Konzept, der Grammatik, der Sprache auf der anderen Seite. Das ist in der praktischen Theologie nochmal anders oder auf eine ähnliche Weise durch Gehalt und Gestalt durchgeführt worden. Aber was wir auf katholischer Seite, meine ich, noch zu wenig machen, ist das zu übertragen auf ökumenische Fragen. Und das passiert in diesem Papier ja wirklich ganz, ganz deutlich, ganz massiv, dass man sagt, wir können mit einer Vielgestalt von Konzepten umgehen, auch von Begrifflichkeiten, von historischen Entwicklungen, weil wir darauf vertrauen, dass das, was gefeiert wird, das, was geglaubt wird, eine hohe Konvergenz hat. Ich meine, es ist ein Wort von Thomas Söding, das er immer bringt, so sagt, wir glauben dem Glauben. Also wir glauben, dass das, was in der Nachbarkonfession in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur als Eucharistie geglaubt wird, dass dort Selbstvergegenwärtigung Jesu Christi passiert und dass dort eben deswegen auch die Konstituenten dieser Feier akzeptiert werden können.
Ich wollte auf den Begriff Hausaufgabe von Frau Sattel nochmal eingehen, aber zunächst mal, ich halte die Studie tatsächlich auch für eine äußerst kenntnisreiche, differenzierte, hochintelligente Studie, die aus verschiedenen Disziplinen Früchte einbringt, aber eben auch die Früchte aus dem theologischen Dialog der vergangenen Jahrzehnte, kann man sagen, bringt das auf einen Nenner. Und sie geht in einer anderen Weise vor, als wir das manchmal gewohnt waren aus früheren Zeiten. Dahinter steht kein kontrovers theologischer Konfessionalismus. Also das wäre die Methode, immer aufzuzeigen, was trennt uns eigentlich und was ist beim anderen falsch, was ist bei uns richtig, sondern hier wird ein anderer Weg gegangen, nämlich was verbindet uns, was eint uns, was ist beim anderen gegenwärtig, was ich durchaus anzuerkennen habe. Und für mich ist das also auch eine praktische Erkenntnis, das kann ich auch mal verraten. Bei den letzten zwei großen Gottesdiensten, Abendmahlsgottesdiensten, Magdeburg, der Verabschiedung der Landesbischöfin und der Einführung des neuen evangelischen Landesbischofs, ist mir das so ganz bewusst geworden, die Gegenwart Gottes in diesem Gottesdienst. Früher war mir das auch irgendwie klar, aber nach der Studie war das noch deutlicher. Es gibt ja so saloppe Formulierungen im Christen der Gegenwart, ich kann es ja nennen, habe ich es neulich nochmal gelesen, wo der eine Katholiken zum anderen sagt, zum Abendmahl kannst du ruhig gehen, da passiert sowieso nichts. Das Umgekehrte. Hier ist der Herr wirklich gegenwärtig, auch wenn Lehrdifferenzen und Lehrvorstellungen uns noch trennen. Ich kann es ja verraten, dass ich bei beiden Gottesdiensten erstmalig ab Präfation mein Pileus abgenommen habe, was ich sonst nur im katholischen Gottesdienst kenne. Ich bin aber nicht zum Abendmahl gegangen. Nur um mal deutlich zu machen, was ich da so bewegen kann und dass die Sichtweise auf einmal eine wirklich positive wird. Aber jetzt zu den Hausaufgaben. Ich meine, wo ein Problem dieser Studie drin besteht, dass vieles sehr schön formuliert ist und erkannt ist auf der theologischen Ebene, aber dass das nicht unbedingt der kirchlichen Praxis entspricht. Und der Kirchenpräsident Schad hat es am Rande der EKD-Synode gesagt, jetzt liegt der Ball bei der katholischen Bischofskonferenz. Nein, ich würde sagen, der Ball liegt auf beiden Seiten. Und das ist beim letzten Kontaktgespräch mit der EKD auch deutlich geworden, da sind Dinge formuliert worden, die auf beiden Seiten noch nicht so ideal sind. Also ich tippe mal an, Taufe ist Voraussetzung für das Abendmahl. Da wird evangelischerseits gelegentlich, ist da mal was anderes zu hören und wird auch anders diskutiert. Oder dann heißt es, fürs Abendmahl ist das ordinierte Amt wichtig und das ordinierte Amt gehört zum Sein der Kirche. Nicht zum Bennesein, sondern zum Sein. Ob das evangelisch so allseits geteilt wird, das da müsste auch. Und umgekehrt, der Opferbegriff. Der ist zwar theoretisch geläutert, inzwischen aber in unseren liturgischen Texten finden sich noch manche missverständliche Formulierungen, die also falsch gedeutet werden können. Da müssten wir auch an. Oder was Sie sagten, mit, dass als selbstverständlich Kommunion unter beiden Gestalten da vorausgesetzt wird. Da müssen wir auch dran und nachdenken. Also ich würde mal sagen, Hausaufgaben gibt es auf beiden Seiten. Insofern entsprechen die Übereinstimmung des Textes noch nicht unbedingt der Wirklichkeit.
Frau Rose, der Rektor dazu, ja?
Das klingt so, als ob Sie den Rezeptionsprozess, sagen wir mal, als einen sehr langen Prozess sehen. Was sind da was könnte aus Ihrer Sicht im besten Falle auf beiden Seiten mit dem Text passieren?
Also ich sehe da keinen sehr kurzfristigen Prozess. Wenn ich andere Entwicklungen in der Kirche so bedenke, die über einen langen Zeitraum laufen, und das macht mich eben auch ein bisschen skeptisch im Hinblick auf das Votum, das eine Eigendynamik entwickelt und der Kirchentag in Frankfurt 2021 steht unmittelbar vor der Tür. Da ist ein Druck im Kessel, der theologisch oder kirchlich so bis dahin nicht aufgearbeitet werden kann. Da habe ich also keine Illusion. Von daher ist eben die Frage, wie geht man mit dieser Spannung um? Und was ergibt sich daraus?
Und dann vielleicht an euch, was ist vom Arbeitskreis, vom ökumenischen Arbeitskreis, sagen wir mal, die bestmögliche Erwartung oder wie könnte es bestmöglich laufen?
Also bestmöglich, wenn ich knüpfe jetzt unmittelbar an, weil in der Tat, und ich habe ja eben auch angedeutet, ökumenischer Kirchentag, Dritte in Frankfurt steht vor der Tür. Bestmöglich aus unserer Sicht läuft es, wenn das Thema jetzt so ins Gespräch kommt, dass wir wirklich über die Inhalte, die zentralen Fragen, das, was eigentlich gefeiert wird und weniger über die Formen und wer darf der Feier vorstehen, gesprochen wird, sondern dass Menschen sich fragen, was bedeutet mir persönlich Eucharistie und Abendmahl, das wollen wir verstärken, auch über den Text, ne? Also nicht nur eben die Formfragen, sondern auch die Inhaltsfragen. Ich bin jetzt gerade beauftragt, Modelle nochmal alternativ zu beschreiben, wie das beim ÖKT3 geschehen kann. Nach meiner Wahrnehmung wird es ja nicht so sein können, dass der Bischof von Limburg zum evangelischen Abendmahl einlädt. Aber er kann mit Worten, und das tut er ja auch gerade im Moment, das, was Sie eben auch gerade beschrieben haben, kann bezeugen, dass er vertrauensvoll wahrnimmt, was auch im evangelischen Abendmahl geschieht. Und dann können die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen und miteinander die Wege suchen. Das ist so im Moment der Gedanke. Also es wird konfessionelle Eucharistie und Abendmahlsfeiern geben am Samstagabend beim dritten ökumenischen Kirchentag. Und es wird keine Interzelebration jetzt von der Kirchentagsleitung her geben. Es wird keine neuen liturgischen Feiern geben, aber eine möglichst eine geistliche Verstärkung des Bewusstseins, so wir vertrauen auf diese unterschiedlichen Formen und wir tauschen uns wechselseitig aus, was wir da erlebt haben und was wir erfahren. Und wir erkennen in der Vielgestalt das eine wieder. Das wäre so die Erwartung. Aber ich weiß nicht, ob das deine Frage trifft. Und ansonsten müssen wir natürlich jetzt auf die Buchgestalt warten und dann arbeiten Gremien und so. Aber also was ich jetzt hier im Raum abzeichne und was ich da und dort erlebe, ist, dass die Rezeption eben genau aufgrund des Votums dann auch die Kreise der akademischen Theologie oder auch der kirchenamtlichen Leitung übersteigt. Und letztlich nehme ich das so wahr, dass das ja jetzt kein neues Thema ist, sondern es greift eine Sehnsucht, es greift ein Empfinden auf, was jetzt mal vielleicht ins Wort gebracht ist, aber was viele Menschen schon lange bewegt hat.
Da würde ich gerne direkt anknüpfen. Frau Koch, holt das Votum nicht eigentlich nur nach, was vor Ort schon längst Praxis ist?
Ja, ich musste gerade ein bisschen zucken, als Bill O'Fry sagte, man kann in dieser kurzen Zeit den Druck gar nicht einlösen oder man kann das theologisch gar nicht aufarbeiten. Ich glaube, wir haben uns mit einer ganz hohen Ungleichzeitigkeit unterschiedlicher Player zu tun. Wir haben die eine Seite, die wissenschaftliche Theologie, die jetzt hier ganz prominent hervorgetreten ist, die natürlich auch nicht die komplette Zunft abdeckt, sondern die hochengagierte Ökumenikerinnen und Ökumeniker verbindet, während manche andere also da nicht so viel von wissen, vielleicht auch nicht so viel von wissen wollen. Das ist die eine Seite, die stark auf Differenzierung und auch auf Konsequenzen dringt. Die andere Seite sind sicherlich die Verantwortlichen in den Kirchenleitungen, die haben einen anderen Job. Die haben auch eine andere Aufgabe, sie stehen repräsentativ für Kirche, sie können sich das aneignen oder nicht. Sie werden sich dazu verhalten müssen und sie werden sich auch anlässlich des ÖKT dazu verhalten müssen, in irgendeiner Form. Und dann haben wir natürlich die große Gruppe der Gläubigen und der Pfarreien, die teilweise Gemeindepartnerschaften haben, die gute und langjährige ökumenische Erfahrungen haben. Und die sind ungleichzeitig unterwegs und die sind auch ungleichzeitig in der Art und Weise, wie sie darüber nachdenken, unterwegs. Das eine ist sehr stark reflektiert, das andere ist von Lebenserfahrung gedeckt. Was ich hier jetzt interessant finde, ist, dass sowohl von der Seite der Lebenserfahrung als auch von Seiten der wissenschaftlichen Theologie eine Einhelligkeit entstanden ist. Das erhöht natürlich Druck auf die Kirchenleitungen, das ist gar keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass da große Diskrepanzen entstehen. Und also ich würde auch sehr dafür plädieren, dass ihr seitens des Kreises oder mit anderen zusammen nochmal eine Handversion dieses Votums auf die Beine bringt. Also kaum jemand auch hier im Saal wird sich durch diese 57 Seiten quälen, die gut lesbar sind für Theologinnen und Theologen, aber doch an der Front, sag ich mal, ein bisschen arg ausführlich sind. Aber auch nicht die Funktion haben, jetzt ein Handbuch zu geben. Aber ich glaube, man ist sehr gut daran, wenn man auf verschiedenen Ebenen auch nochmal etwas entwickelt und eben auch Abende wie diesen hier ganz in die Breite gibt. Ob die Theologie da noch etwas nachholt, was längst geschieht, ich glaube, sie gehen inzwischen parallel in unterschiedlicher Weise darüber nachzudenken. Aber ich glaube, wir sind auch in einer Zeit, in der wir nicht mehr erwarten können, dass die Gläubigen darauf warten, dass die Kirchenleitungen etwas erlauben. Sondern auf diesen verschiedenen Ebenen handeln eigenständig verantwortet und in ihrer jeweiligen Funktion und Kompetenz und Rolle. Da wäre es natürlich gut, wenn keine der drei Ebenen sich abhängen ließe oder sagt, wir sind aber noch mal nicht so weit.
Stichwort einzelne Gläubige. Frau Sattler, wie sieht es denn aus mit dem Thema Gewissensentscheid der einzelnen Gläubigen? Welche Rolle spielt das noch im Hintergrund des Votums?
Also das Votum hat im Grunde ja also in der Konsequenz auch immer den Einzelnen, die Einzelne im Blick, die vertraut auf eben Jesu Christi in der Feierform der anderen, mir jetzt nicht eigene Konfession. Und insofern ist die Frage der Gewissensentscheidung mit impliziert. Also es handelt sich nicht um ein Votum, das sagt jetzt, was im übrigen Frankfurter Kontext auch noch im Moment kritisch ist, ob das nicht Einzelne tun wollen, dass ganze Gemeinden quasi sagen, jetzt feiern wir gemeinsam in irgendeiner Mischgestalt. Das ist nicht die Idee. Ja? Insofern ist dieser Grundgedanke, der ja auch dann im Text der Bischofskonferenz jetzt erstmal dargelegt ist, auch noch gewahrt. Allerdings mit dem deutlichen Unterschied der Wechselseitigkeit. Wenn ich das recht sehe, ist das Votum der Bischofskonferenz und ist ja auch schwierig errungen worden. Ja? Und es gibt auch kritische Stimmen, gerade von römisch-katholischer Seite, weil es so schwierig war, überhaupt das mal zu erreichen, jetzt nochmal wechselseitig irgendwas zu versuchen. Dieses Votum geht darüber hinaus und vertraut auch darauf, dass auch in einer evangelischen Feier, also ja, das Gedächtnis Jesu Christi in wahrer, wirklicher, tiefster Gestalt, wie wir es auch feiern, dann auch geschieht. Und ich sag mal, also bei den Hausaufgaben, kennen vielleicht da und dort, die will das jetzt nicht gerade wieder in den Mittelpunkt rücken, aber es ist ein Thema, das natürlich immer mitschwingt. Das ist dann nicht abhängig von dann auch nochmal der Gestalt von Frau und Mann im Vorsitz der Abendmahlsfeier. Also wir haben die Ämterfrage und die Frage der Frauenordination natürlich mit im Boot bei dieser Geschichte. Ich will das jetzt nicht darauf, ich kenne mal eine andere Baustelle, aber das ist auch eine Herausforderung für die römisch-katholische Seite an dieser Stelle, einfach weil es hier um eine Wechselseitigkeit geht und damit ist auch eine Ansage gemacht, die es gegebenenfalls jetzt auch gerade der kirchenamtlichen römisch-katholischen Seite nicht leicht machen wird, in dieser Wechselseitigkeit unterwegs sein zu wollen. Also Gewissensentscheidung ja, aber in Wechselseitigkeit.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bezug, die Orientierungshilfe nochmal mit dazu zu nehmen. Und da ist sicher eine Neuigkeit, ein Mehrwert des jetzigen Votums, dass es die Wechselseitigkeit hervorhebt. Ich habe den Eindruck, dass noch ein zweiter Mehrwert sehr stark zu machen ist, nämlich dass man die Eucharistie, das Abendmahl von der Gemeinschaftlichkeit her denkt. Die Orientierungshilfe agiert ja im Wesentlichen im Rahmen des geltenden Kirchenrechts, das von der Idee der geistlichen Notsituation, der individuellen Notsituation ausgeht. Davon ist hier gar nicht die Rede, sondern es ist ganz klar, wenn die Taufe in den Leib Christi eingliedert, nicht in eine Konfession, dann haben wir sakramentale Kirchengemeinschaft mindestens in anfanghafter Weise schon gegeben und dann müssen wir auch der Gemeinschaftlichkeit von Eucharistie Rechnung tragen. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, die Ämterfrage. Also im Abschluss auf den letzten drei Seiten dieses Votums, wo es quasi um die Konsequenzen geht, steht so ein ganz lapidar formulierter Satz, ein solches Votum, also für die Legitimität, theologische Legitimität einer eucharistischen Gastfreundschaft, impliziert die Anerkennung der jeweiligen liturgischen Formen sowie der Leitungsdienste. Was ist das für eine Anerkennung? Was habt ihr da im Sinn? Ist das eine Anerkennung, die der kirchenamtlichen Rezeption bedürfte oder ist es eine Anerkennung, die ich, wenn ich jetzt im evangelischen Abendmahl teilnehmen würde, individuell ausspreche, eine instantane, eine aktuelle Anerkennung der Einzelnen?
Ja,
ich habe eine kurze Antwort dazu. Also meint, also vom Votum her eine institutionelle Anerkennung. Ja. Also nicht die jeweils akute, sondern institutionelle Anerkennung ist gemeint. In der Zurücknahme der Perspektive, dass wir jetzt also im Einzelfall etwa entscheiden können, ob diese Person, das ist ja auch gar nicht die theologische Tradition, jetzt geeignet wäre, die Gegenwart Jesu Christi zu bewirken, sondern auf der institutionellen und grundsätzlichen Ebene ist diese Anerkennung gemeint. Und natürlich ist es ist nicht spezifiziert, aber meint natürlich umfassend dies, wie etwa vergleichbar in der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, wenn ich das recht weiß, auch einzelne Mitgliedskirchen zwar Frauen etwa nicht ordinieren, aber nicht in Frage stellen, dass dann, wenn andere unter dieser Leitungsgestalt feiern, dann eben auch in diesen Feiern wirklich Gegenwart Jesu Christi gefeiert wird. So ist mein Kenntnisstand an dieser Stelle.
Ich möchte das Thema Orientierungshilfe für konfessionsverbindende Ehepaare nochmal aufgreifen. Frau Sauter hat es angeschnitten. Sie sind auch schon darauf eingegangen. Einmal ist es wichtig, dass da das Thema Gewissen mit aufgekommen ist und eine große Rolle gespielt hat. Das heißt zum Schluss nicht, dass da jemand zulässt, sondern es werden Kriterien an die Hand gegeben, nach denen die Einzelnen in einem geistlichen Entscheidungsprozess dann gewissermaßen von ihrem Gewissen her gefragt sind. So wie das Papst Franziskus in der Evangelischen Christuskirche in Rom auch auf Anfrage gesagt hat, sprecht mit dem Herrn und geht weiter. Also das andere ist aber tatsächlich, was Frau Knöpp auch sagte, es war der Versuch, im Rahmen des kirchenrechtlich und ekklesiologisch Möglichen einen Weg zu öffnen. Und jetzt frage ich mich natürlich, welche Rolle spielt das Kirchenrecht noch angesichts dieser Dinge? Dann müssten wir das Kirchenrecht mal haben, das kann ich selber nicht so beantworten. Gilt das dann überhaupt nicht mehr? Da kommen nämlich in die Argumente auch von Kirchenrechtlern her. Es wird kontrovers diskutiert werden, das haben Sie schon mal angedeutet. Wir haben das auch schon mal erlebt. Wir haben in der Ökumene-Kommission das ein paar Tage vor der Veröffentlichung schon mal zur Kenntnis genommen, die Frau Sackler, die ist Zeugin, das ist da hoch hergehen. Das heißt also, das wird nicht einfach so hingenommen, sondern da werden schon massive Fragen auch gestellt. Was ist dann beispielsweise mit dem Kirchenrecht? Gilt das dann überhaupt nicht mehr? Welche Bedeutung hat das denn? Aber was ich eher sagen wollte, ist eben die Gewissensfrage. Die wird immer entscheidender werden. Und ich kann es nicht deutlich, das ist nur so eine Erfahrung aus der letzten Zeit, wenn ich in verschiedene Gemeinden komme, habe ich den Eindruck, dass es zugenommen hat, dass Leute zur Kommunion vorkommen und die Hand auf die Schulter legen. Das heißt also sagen, ich bitte um den Segen. Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da überall scharfe Pfarrer sind, die das jetzt einhämmern, dass auf keinen Fall das möglich ist. Vielleicht ist es auch eine Frage jetzt der Gewissensentscheidung, dass man sagt, ich kann damit doch nicht so umgehen oder verstehe das anders oder sehe mich noch nicht so nah. Also ich kann es nicht deuten. Ich habe nur so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten so die Erfahrung gemacht. Ich reize noch.
Da kann man schon mit den Rufen, aber ich möchte trotzdem noch eine Frage an mich auf Frage stellen. Und zwar, nachdem jetzt schon diese die Orientierungshilfe mehrfach thematisiert worden ist. Rund um die Orientierungshilfe gab es ja auch Diskussionen, es gab einige Briefe. Wie viele Briefe nach oder von Rom müssen wir denn jetzt erwarten?
Ja, also, das ist eine spannende Frage. Also, wenn Sie das Thema nochmal anschneiden, ist natürlich ein brandes Kind. Und die Lösung, die jetzt existiert, ist auch nicht die glücklichste. Ich weiß jetzt nicht, ich schätze mal so 21 Diözesen. Gilt das jetzt, in den anderen gilt das nicht? Kann man in einer globalisierten Zeit so überhaupt noch umgehen und das regeln, dass einzelne Bischöfe für ihre Diözese sagen, es gilt und für andere nicht? Ich denke da nur an Frankfurt, wo also in einer Stadt mehrere Diözesen Anteile haben. Wie geht das überhaupt? Also nur das ist bis jetzt eben kirchenrechtlich möglich, dass einzelne Bischöfe für ihre Diözese bestimmte Dinge auch regeln können. aber wie viele Briefe dann kommen, weiß ich nicht. Kardinal Koch kennt das, den Text auch schon. Ich weiß nicht, ob er sich schon mal geäußert hat.
Ja, ja klar. Und danach würde ich Frau Rose gleich nochmal berücksichtigen, gerade zugleich auch die Runde dann fürs Publikum öffnen, dass Sie hier mit gefragten Fragen auch loswerden können.
Und da will ich schon mal jetzt zu einer Joint-Unterwerbung des Publikums Mikrofon übernehmen. Eine Frage: Im Votum wird, ich weiß nicht, ob mehrfach, aber jedenfalls an einer Stelle mal bekannt, die Magdeburg-Tochter-Erhebung aufgerufen. Und ich habe mir den Text nochmal angeschaut. Und wenn ich also allein das dann nebeneinander lege, was es an Taufrituale, Taufagenten gibt, dann fallen ja doch sehr markante Unterschiede auf. Also bestimmte Gebetstypen, die fehlen. Auch wenn das nochmal unterschiedliche Verständnissakramente und so weiter. Und dennoch muss man zu einer Taufregierung gekommen und dann sagt man, erkennt gegenseitig die Taufe an. Wäre so etwas nach diesem Votum nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, nicht aber vielleicht in nicht allzu weiter kurzer Zukunft, aber mit auf Eucharistieabend mal denkbar? Du kannst ja auch nicht mehr machen, wenn du so etwas sagst.
Ich denke, die Fragen, was wir auch, sind unterschiedlicher Natur, weil die Anerkennung der Taufe dann ja bei der Konversion dann die Rolle hat, wird sie anerkannt oder gilt es überhaupt eher als Taufe, während wir über Abendmahl und Eucharistie einen lebendigen, ständigen Lebensvollzug haben. Also von daher stellen sich die Fragen nochmal anders, aber ich versuche jetzt im Prozess zu denken und denke, dass durchaus da parallel zu finden sind, wobei bei der Magdeburger Taufanerkenntnis eigentlich der Grundsinn eigentlich war, das gemeinsame Zeugnis, das österliche Bekenntnis und die eine Taufe und dann in welcher Form auch immer. Die Formen sind ja auch so anders auch nicht. Ne? Unter Wasserzeichen und Grundbestandteile. Ja. Das kann man jetzt vor euch justiert auch mal denken. Also ich denke so im Prozess, klar, es gibt Gemeinsamkeiten in der Fragestellung, aber auch Unterschiede, die man dann nochmal aussuchen müsste.
Ich glaube auch, bei der Taufe war es einfacher. Ich habe den Prozess damals selber noch so ein bisschen miterlebt und da sollte auch kein entfalteter Text entstehen, sondern da wurde der kleinste gemeinsame Nenner geschrieben. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, Taufe wird als heilsnotwendig angesehen und im Notfall kann jeder taufen. Und von daher ist das leichter, also mit der Eucharistie verbinden sich viel mehr Vorstellungen und konkretere Dinge.
Frau Rosenbach?
In der Debatte zeigt sich auch jetzt, die Alternative ist das begründungspflichtig, was man gemeinsam tut, oder ist begründungspflichtig, was trennend ist? Und in diesem Dokument und überhaupt in der ökumenischen Bewegung ist immer so stark, ist unsere gemeinsame Überzeugung, das Trennende ist begründungspflichtig. Wir müssen begründen, was wir nicht gemeinsam tun können. Das andere, das Verbindende, das ist das, woraus wir leben, was das Selbstverständliche ist. Und es ist so wichtig, die Debatte nicht umdrehen zu lassen. Also nicht, wir müssen in jedem einzelnen Schritt begründen, warum wir etwas gemeinsam tun können, sondern begründungspflichtig ist, was uns immer noch trennt, obwohl wir gemeinsam die eine Taufe haben, an den einen Christus glauben.
Das ist jetzt der Punkt, an dem wir die Runde öffnen. Wenn Sie Fragen haben, bitte ich um ein kurzes Aufzeigen und dann auch um warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit auch alle die Frage verstehen können. Bischof Frage.
Keine Frage, sondern zunächst einen ganz herzlichen Dank für diesen bisherigen Abend, Ihnen besonders, Frau Sattler, für diese sympathische und einfühlsame Vorstellung auch des Papiers, dass wir dadurch noch wichtiger ist demnächst auch gründlicher zu lesen, als wie man so hat Texte liest, die sich auf dem Schreibtisch schreiben. Die Frage war das Kirchenrecht. Wir haben seit biblischen Zeiten einen Vorrang dessen, was Gott tut, vor aller menschlichen Einhegung dieses göttlichen Handelns auf, sagen wir, rechter oder linker Seite, auf charismatischer Seite oder auf pelagianischer oder Werkfrömmigkeit her. Das sind ja die beiden Abgründe, die Kirche immer wieder stürzen kann. Das Kirchenrecht ist, glaube ich, eine Hilfe, die Gründer zu beachten, aber nicht den freien Gang zu gehen, auf Gott zugezogen von ihm. Und ich möchte den einen Gedanken, der einmal der Europa-Diskussion so in diesem Zusammenhang einfällt. Es gibt bei den großen Verfassungen, aber auch zum Beispiel bei unserer Straßenverkehrsordnung, Ausführungsbestimmungen und dann gibt es Präambeltexte. Eine Präambel ist etwas anderes als die Ausführungsbestimmung. Was Europa ist, wissen wir auch ja noch nicht so ganz genau. Ich habe damals sehr bedauert, dass diese Erwähnung, Gottes Erwähnung, gescheitert ist in einer europäischen. Aber wie dem auch sei, ich denke, ein Präambeltext ist die Bergpredigt. Und dann kommt der Versuch, den Geist, der in diesen großen Texten spricht, eine Gestalt zu geben, sodass man nicht auf die unsichtbare Kirche, die rein charismatisch und im Herzen und individuell frömmigkeitsmäßig existiert, zurückfällt und auf der anderen Seite nicht in eine geländereingehegte Religiosität, die im Grunde den Geist Gottes meint, als Großinquisitor Grenzen zu setzen. Ich denke, dass da vielleicht in der Richtung die ganze Straßenverkehrsordnung, die kam wohl auch erst relativ spät, nachdem das Chaos sich abzeichnete. Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind die erste Pflicht eines Verkehrsteilnehmers. An sich könnte man damit rauskommen. Aber es ist dann auch heilsam, aber im England die und in Deutschland die Regelung. Und das wird sich auch vielleicht noch ändern, wenn man die Elektroauto. Also ich wollte nur das Bild nennen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jede folgende Paragraph in unserer Verfassung, der dem widerspricht, ist eo ipso, gehört da nicht hin. Wir sehen ja, wie kompliziert Rechtsprechung auch ist. Also von daher ein Dank dafür und dass der Geist Gottes, dass wir dem vertrauen und einen Weg gehen, auch in Disparatheit, in Ungleichzeitigkeiten und in einer Welt, aber die zusammenwächst, wird auch Gottes Geist Wege finden, wie er das gefordert, was er für richtig hält. Er, der Geist Gottes, für richtig hält.
Das deutet sich das nicht recht.
Ja, vielen Dank für den Beitrag heute Abend. Ich hatte das Vorrecht, an diesem Text mitarbeiten zu dürfen. Und habe in den vergangenen Jahren in der Tat auf der Stelle, das was Fischer Wagner jetzt nochmal angesprochen hat, in Bezug auf, auf das Kirchenrecht. Das Kirchenrecht nimmt auch an einer dynamischen Entwicklung teil. Und das tun ganz wenige Menschen. Also es ist interessant, wie in der Theologie wir inzwischen wissen, dass wir methodisch arbeiten müssen in der Exegese, aber im Kirchenrecht glauben wir, wir können das Buch öffnen und dann haben wir es verstanden. Und so ist es leider nicht. Das Kirchenrecht nimmt auch teil an einer Entwicklung. Und diejenigen, Bischof Wanke gehört dazu, die ein bisschen älter sind, die wissen, dass das auch geschehen ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo der Kodex von 1917 natürlich noch in Kraft war. Aber man hatte es damals sehr gut verstanden, das Recht neu zu interpretieren und die Begriffe auch neu zu interpretieren. Dazu sind wir überhaupt nicht geübt und wir tun das auch viel zu wenig in unserer Ausbildung, das nochmal klar zu machen. Das muss also unbedingt geschehen. Und was das bedeutet, technisch bedeutet, dass eigentlich das Tendenz der Diktatur ist, also der Wille des Gesetzgebers, eine historische Bedeutung beigemessen wird und nicht eine aktuelle Bedeutung. Dann kann man nämlich auch durch die Entwicklung in den ökumenischen Dialogen die Begriffe, die durchaus auch dynamisch formuliert sind im Kodex, glaube ich, noch besser interpretieren und auch weiter interpretieren. Und dann kann man auch zurückgehen auf die Intention des Konzils, dass Menschen in der Tat teilnehmen können. Das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Der zweite Punkt ist zu den Bemerkungen von Bischof Feige über verschiedene Bischöfe, die dann bestimmte Texte für ihre Richtung nicht in Kraft setzen. Ich bedauere sehr, dass das ein hausgemachtes Problem der Deutschen Bischofskonferenz ist. Wenn die Deutsche Bischofskonferenz, was sagt nämlich das Gesetz? Das Gesetz sagt, dass die Bischofskonferenzen ein einheitliches, einmaliges Organ haben müssen, ein Amtsblatt sozusagen, um ihre Beschlüsse zu veröffentlichen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich entschieden, sich an diesem Gesetz im Kodex nicht zu halten und es überlässt es jedem einzelnen Bischof, ein Gesetz in Kraft zu treten. Die Regelung von Zweidrittel Mehrheit macht doch deswegen so viel Sinn, wenn man gemeinsam dann auch die Beschlüsse durch den Vorsitzenden, wie es in allen Bischofskonferenzen der Welt der Fall ist, dass der Vorsitzende der Bischofskonferenz einen Text in Kraft setzt für die ganze Konferenz. Und dann hat man nicht die Differenz von einigen wenigen, die es eben nicht in Kraft setzen. Also das wäre auch nochmal ein Appell an die Deutsche Bischofskonferenz, das Gesetz zu beachten. Dazu hat es leider auch mehrfach Hinweise aus Rom gegeben, die Deutsche Bischofskonferenz möge das machen. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, ist eine, die sehr viel mit dem ersten Vatikanischen Konzil zu tun hat, wo die Frage gestellt wurde, ob ein Bischof Stellvertreter des Papstes ist, und dann hat man sich im zweiten Vatikanischen Konzil sehr darüber gefreut, und auch zu Recht, dass der Diözesanbischof Stellvertreter Christi für sein Bistum ist und somit alle Vollmacht noch hat. Und man wollte sich in der deutschen Bischofskonferenz dann nicht diese Vollmacht, die man als Diözesanbischof hat, nehmen lassen von der die deutsche Bischöfe wollten es festlegen, dass in der Bischofskonferenz, während zum Beispiel die Franzosen in der, auf der Linie von Yves Congar und in Auseinandersetzungen mit der orthodoxen Theologie die Synodalität viel besser verstanden haben. Also ich glaube, da konnte man auch nochmal ein paar Probleme, auch mit Blick auf den synodalen Weg, lösen, wo man diese Differenz dann auch nicht hat.
Das kann ich nur fallen, so nicht ganz stehen lassen.
Frau Weidmanns, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Aber ich möchte da doch auf eine Erfahrung von vor 2 Jahren hinweisen. Im ökumenischen Direktorium steht da nämlich auch, dass entweder ein Bischof oder die Bischofskonferenz das in Kraft setzen kann. Und darauf haben wir uns bezogen. Und aus Rom kam das Signal, nicht Bischofskonferenz. Nur der einzelne Bischof kann darüber entscheiden. So dass also Rom selbst von diesen Äußerungen abgewichen ist, die da schwarz auf weiß zu lesen waren.
Nächste Wortmeldung. Oder von mir. Erstmal großen Dank, dass Sie alle hier Ihre Kraft und Mühe dafür einsetzen für ein gemeinsames Ziel, eine einiger werdende Christenheit. Das ist nicht großartig, dass so viele starke und schlaue Menschen dafür arbeiten. Meine Anfragen sind 2. Die erste geht eigentlich die Verkehrsparabel. Ich als Protestant aus Brandenburg sehe mich eher als Fahrradfahrer im Autoverkehr, weil nicht wir bestimmen, wie es geht, sondern eher die Entwicklung des Gesetzgebers, sage ich. Also ich bin im katholischen Kindergarten als Protestant natürlich aufgewachsen und habe in der Diaspora sozusagen mit Katholiken natürlich auch Abendmahl gefeiert. Wenn ich aber als Beispiel in Korea war, dann wurde ich im Voraus natürlich gescannt auf meine katholische Identität, bevor ich überhaupt dort wirklich teilnehmen durfte. Meine Anfrage ist also, die soll nicht sehr spaltend sein, ich sehe die Arbeit sehr dafür, aber ich merke, dass doch die Gegenseite, die katholische Gegenseite nicht so einig wirkt und Ich wünsche mir eine internationale vielleicht Herangehensweise an das Thema, weil ich sehe eher einen deutschen Diskurs heute und auch in allgemeinen Wahrnehmung, die wir hier haben.
Frau Kosser, vielleicht dazu.
Ja, erstmal herzlichen Dank für nochmal den Hinweis auf die, ich sag mal, aus unserer Sicht weltgerichtliche Verortung der Thematik. Es ist natürlich ganz offenkundig, dass das Drängnis jetzt auch in pastoraler Perspektive dort besonders verspürt wird, wo Menschen, etwa in Familien, konfessionsverbindende Familien, dann diese Trennung ganz stark spüren. Wir wünschen uns, ich kann das nur nochmal wiederholen, auch durch diese englischsprachige Präsentation jetzt auch des Textes, eine Verortung im internationalen Raum und nach unserer Wahrnehmung, oder ich kann auf mich alleine beziehen, nach meiner Wahrnehmung braucht es sehr viel mehr noch, als vielleicht uns bewusst ist, überhaupt ökumenisches Miteinander und sich wechselseitig überhaupt austauschen. Ich habe verschiedene Doktoranden etwa aus Asien und Afrika, und wenn sie erzählen, dann gibt es überhaupt an vielen Orten noch kaum je Begegnungsräume, sodass wir natürlich in einer gewisserweise privilegierten und besonderen Situation sind, jetzt gerade nochmal in Deutschland, aber von oder europäischen Raum, vielleicht auch in unterschiedlichen Mehrheits- und Minderheitssituationen. Aber von hier aus letztlich, das ist ja die Idee, könnte der Gedanke ausgehen, dass das Entscheidende ist, das Gedächtnis Jesu Christi zu feiern und was er für uns getan hat. Und das lässt sich dann eben auch hineinbuchstabieren in die unterschiedlichen kulturellen Räume. Das wäre mir wichtig.
Frau Koch, zu ergänzen?
Ja, vielleicht noch ergänzen. Also ich stimme Ihnen völlig zu, dass die Debatte in die weltkirchliche Dimension eingetragen werden muss. Aber ich bin inzwischen, also auch vielleicht durch die letzten 2-3 Jahre nochmal stärker geprägt, doch sehr zurückhaltend zu sagen, es muss alles erst, zuallererst auf universaler Ebene entschieden werden, dann passiert nämlich am Ende gar nichts. Und ich glaube, das große Privileg, das wir hier in Deutschland haben, vielleicht auch die große Herausforderung, die große Schwierigkeit, ist, dass wir mit einer selbstverständlichen Alltagsökumene zu tun haben und mit einer wirklich sehr, sehr gut aufgestellten ökumenischen Theologie. Das ist ein großes Glück, das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, das ist auch eine besondere Aufgabe, die wir in die Weltkirche einspielen können. Und genau das Beispiel, das Sie gebracht haben, als Pfarrer im katholischen Kindergarten in Brandenburg, aber gleichzeitig als protestantischer Christ, zeigt ja, dass wir bereits in diesem Land sehr unterschiedliche Identitäten haben und Konfessionalität mal als verbindende Identität erfahren wird, mal als trennende Identität. Ich vermute, wir müssen nur ein paar Bistümer weiter in den Südosten gehen, da ist das auch schon wieder sehr viel homogener, als das hier der Fall ist. Aber ich glaube, wir könnten doch profitieren von diesen ungleichzeitigen Erfahrungen und auch denen, die vielleicht einen Schritt schneller sein können, einen Schritt weiter sein können, auch vielleicht einen Schritt reflektierter sind, weil ihre Situation eine andere ist, eben mindestens genauso viel vertrauen und ihnen auch ein bisschen Rückenwind geben, wie denen, die in anderen Verhältnissen wachsen und ein langsameres Tempo brauchen.
Das ist gerade das Stichwort unterschiedliches Tempo. Vorhin fiel es eingangs noch das Stichwort Vielfalt. Was bedeutet das denn für die Ökumene, Ihrer Einschätzung, Frau Knob? Sind die Ziele jetzt bescheidener oder anspruchsvoller geworden? Durch Vielfalt statt Einheitstheologie, Einheitsliturgie?
Also sind in gewisser Weise anspruchsvoller geworden. Also es kommt ja häufig der Vorwurf, dass man sagt, naja, wenn ihr mit der Vielfalt kommt und gut umgeht mit der Vielfalt, dann ist es ja ganz simpel, dann können wir also bleiben, wie wir sind. Und ne, es ist im Grunde kein Weg mehr vor uns. Ich glaube aber, es stimmt nicht. Ich glaube, es ist anspruchsvoller, weil ein wirklich wertschätzender Umgang mit Vielfalt und ein Vertrauen darauf, dass im Glauben der anderen auch tatsächlich etwas passiert, was gerade gesagt wurde, dass das schwieriger ist, dass das mehr Kenntnis voneinander braucht, dass das mehr Vertrauen braucht, mehr Gespräch braucht, mehr Dialog braucht und insofern unterm Strich schwieriger ist. Wir haben in anderen Kreisen mal die Formulierung gebracht, wir wollen mehr Sichtbarkeit in der Einheit und mehr Versöhnung in der Verschiedenheit. Also wir wollen nicht einfach Verschiedenheit als solche irgendwie toll finden und gut finden, sondern Versöhnung in der Verschiedenheit und gleichzeitig aber auch eine erfahrbare Versöhnung, die einen höheren Grad, glaube ich, ein höheres Niveau von Kircheneinheit unterm Strich darstellt, als eine Einheitlichkeit und eine normierte, mit Geländern gepflegte Einheitlichkeit.
Warum ist sehr negativ? Sehr zwei Fragen schon leichtlich genickt. Wie sehen Sie aus evangelischer systematischer Perspektive das mit der Ökumene anspruchsvoll? Was bedeutet das auch für den weiteren ökumenischen Prozess, wenn es jetzt anspruchsvoller wird?
Ich würde es auch so sehen, dass es wird anspruchsvoller, auch deshalb, weil die einzelnen Konfessionen in sich immer pluraler werden. Also die Dialogprozesse sind nicht nur zwischen den Konfessionen wichtig, sondern erst recht innerhalb der Konfessionen. Und viele Ähnlichkeiten bilden sich eigentlich jenseits der Konfessionsgrenzen, sodass wir generell als Christen, Christinnen beständig Dialog brauchen, um gemeinsam auf dem Weg zu bleiben. Das gilt in jeder Konfession, das gilt in Deutschland und das gilt in Europa. Das erlebe ich jetzt eben in der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa. Wenn man nicht miteinander redet, dann bauen sich die Vorurteile auf, die Gefremdheit, dann liest man nur noch übereinander, so wie wir es zwischen Ländern wahrnehmen, gerade nach Osteuropa, Mitteleuropa wird in bestimmter Hinsicht größer. Und ich denke, da können wir auch als Kirchen in unserem ökumenischen Verhältnis vorleben, wie man in Europa Versöhnung, Dialog, Verständigung lebt. Insofern ist die Ökumene nicht nur für uns Christen sehr wichtig, sondern überhaupt für Europa und überhaupt natürlich auch für die Welt als gesamtgesellschaftliches Projekt.
Stichwort Ökumene und Vielfalt der Strömung, was Sie ja auch angesprochen haben, macht das den Dienst an der Einheit komplexer, oder?
Zunächst würde ich mal sagen, je näher man sich kommt, umso schwieriger wird es. Und das war das Einfache nach 1965, als es mit der ökumenischen Bewegung losging, katholischerseits jedenfalls, da war eine große Euphorie da. Da wurden die einfachsten Dinge als große Fortschritte erst einmal aufgefasst. Und das war es damals auch. Und inzwischen, ja, ist der Druck auch höher, weil man vieles selbstverständlicher praktiziert und sich so nahe gekommen ist. Das ist das eine. Das andere, da würde ich also die Meinung von Frau Rose unterstreichen, unsere Welt ist insgesamt komplexer und komplizierter geworden. Und das zeigt sich bei den Kirchen auch deutlich. Ob das jetzt die methodistische Kirche ist, die auseinanderbricht weltmäßig, ob das die anglikanische Kirche ist, die also schon längere Zeit quasi unterschiedliche Wege geht, oder auch der lutherische Weltbund hat seine Probleme, und katholischerseits hat sich das bei den letzten Synoden in Rom eben auch abgezeichnet, kulturell bedingte Verschiedenheiten, die da also sehr stark zum Ausdruck kommen. Und auch innerhalb Deutschlands in der Theologie erlebe ich das so, dass die Polarisierung zunehmen. Dass man sagen kann, die einen Professoren sind selbstverständlich dafür, die anderen sind selbstverständlich dagegen. Natürlich, alle Seiten versuchen, sachliche Argumente zu bringen, aber das macht das Ganze schwieriger, und im Zusammenhang auch mit dem synodalen Weg, die Polarisierung, das macht uns zu schaffen, wie kommen wir noch in ein gemeinsames Gespräch, wie kommen wir noch zu gemeinsamen Ergebnissen. Also ich will das jetzt nicht Platz machen, aber von daher meine ich, dass es nicht unbedingt einfacher geworden ist. Ich freue mich zum Beispiel über die Neuapostolischen, die jetzt den Zugang zur Ökumene so richtig erfahren haben. Das habe ich also in mehrfacher Weise erlebt in letzter Zeit. Zwei ökumenische Veranstaltungen, 40 Jahre ACK Sachsen-Anhalt oder eine Diskussion nach einer Fastenpredigt, ökumenisch. Die meisten Teilnehmer waren neuapostolische Christen. Da merkt man, bei denen ist das so, wie es damals 1965 war. Da geht es jetzt los. Und wir sind vielleicht auch ein bisschen müder geworden. Aber man kann ja daran arbeiten.
Dann arbeiten an der Verbindung von Vielfalt und der Weiterentwicklung von eucharistischen Theorien.
Welche Perspektiven sehen Sie da erfahren für eine entsprechende Weiterentwicklung? In welche Richtung kann das gehen?
Das hat ja solche Versuche schon bereits gegeben, wenn ich also etwa an die Liberalität denke, also der Versuch, eine ökumenische Liturgie zu entwickeln. Und die Liberalität ist in den letzten Jahren deutlich stiller geworden. Und man dann sagen muss, verschiedene Gottesdienstordnungen hat sie auch Aufnahme gefunden. Ich finde eigentlich den Weg, den das Votum jetzt vorgibt, ich finde ihn wesentlich interessanter. Ich finde es eine wesentlich größere Herausforderung. Also wenn man diese Texte, oder dieser Text, den zu seinem großen Eucharistiegebet, der lieber Liturgie heute liest, das ist interessant, das ist auch interessant, das historisch darzuhalten, das hat immer etwas Künstliches. Man merkt, das sind so ein bisschen auch Kompromisstexte, da hat dann jeder so sein Maranatar eingeschrieben oder seine Epiklese musste noch rein. Da finde ich es wesentlich interessanter, und ich würde Lydia Rose sehr recht geben, das hat über die Kirchen hinaus auch noch eine große gesellschaftliche Bedeutung. Das andere zu entdecken, das andere wahrzunehmen und zwar möglicherweise etwas anderes wahrzunehmen, was dann gar nicht so fremd ist. Also jeder kann sich begeistern für orthodoxe Liturgie, das ist wirklich was ganz anderes. Das ist eine andere Musik, das riecht anders, da sind andere Bilder und das sind andere Räume. Da sind wir beispielsweise Lutheraner dann möglicherweise vielen sehr nah, aber sich da auf diesem Weg mal zu machen, das mal zu entdecken, das mal kennenzulernen, das scheint mir also eine ganz große Chance zu sein, ein Weg zu sein, wie dieses Votum vorzeichnet. Und ich würde auch nochmal sagen, das klang eben schon, wurde schon deutlich, ich sehe in diesem Text auch eine ganz große Chance für die einzelnen Kirchen. Wir haben uns in der römisch-katholischen Kirche sehr schön daran gewöhnt, wir haben eine Liturgiereform gehabt, wir haben ein Messbuch und das läuft jetzt. Dieser Text weist uns aber nochmal auf Grundgegebenheiten hin. Der fragt nochmal nach dem Eucharistieverständnis, auch mit Blick auf die anderen, die Nachbarkonfessionen. Der fragt nochmal, wie ist denn die Praxis wirklich? Also Kirchturm, das hast du ja sehr, sehr stark gemacht. Das ist für einen ganz wesentlichen Punkt. Und ich denke, das ist ein Text, der, wenn man ihn wahrnimmt, und der ist komplex, das muss man sagen, und wenn man ihn mehrfach liest, der ist nicht so einfach zu handhaben, aber es ist ein Text, der auch innerkirchlich in der Lektüre eine ganze Menge bewegen kann. Und da würde ich versprechen, dass wir uns also auf diesen Aspekt dieses Votums auch einlassen. Das macht sicherlich, du hast es ja gerade gesagt, Ökumene insgesamt komplexer, vielleicht komplizierter, aber diese ganzen Prozesse des Nebeneinanders und Vielfalt der Gesellschaft, die wir haben, sind nun mal, also wie gesagt, gedacht, sie sind kompliziert. Und wir sind herausgefordert, uns auf diese Komplexität einzulassen. Ich glaube, das ist eine Chance und eine größere Chance, als zu sagen, wir schaffen da irgendeine neue ökumenische Liturgie, da hat sich relativ wenig durchgesetzt. Man kann es in anderen Bereichen auch sagen, was wir an Wortgottesdiensten haben, was heute ökumenisch gefeiert wird, kommt meist aus der einzelnen Konfession. Also wenn Sie sich als evangelische Stundenbuch, als katholische Stundenbuch an oder auch als evangelische Tradition, dass man da ganz neue Dinge geschaffen hat, so in einer Laborsituation, ich glaube, das setzt sich hier wieder durch.
Mit Blick auf die, tut mir leid, Herr Bischof, aber mit Blick auf die Zeit, das wollte ich das letzte Wort machen.
Es wird komplexer.
Das letzte Wort würde ich gerne uns der Kinderausbildung überlassen. Und zwar, Sie haben jetzt hier ein fünf weitere Personen auf dem Podium. Sie haben ein großes Auditorium. Was können wir tun, damit dieses Dokument, dieses Votum eine stärkere Rezeption findet, eine stärkere Verbreitung findet? Was würden Sie sich da wünschen, Frau Sattler?
Also ich wünschte mir, dass vielleicht ja in kleineren Kreisen dann auch möglich ist, über diesen Text zu sprechen. Also dass sich untereinander vielleicht auch Gruppen bilden, das könnte ich mir gut vorstellen. Also, dass es eine weitere Rezeption gibt, wobei mir klar ist, dass es natürlich auch ein anspruchsvoller Text ist, aber wenn ich so in die Runde schaue, und kann ich Ihnen nur danken für die hohe Form der Aufmerksamkeit und des Zuhörens und der Stille, dann wird es ja auch möglich sein, denke ich, vielleicht auch das Votum mal miteinander zu besprechen und vielleicht auch zu schauen, was löst das in mir aus, was bedeutet das für meine Lebenswirklichkeit, wie kann ich vielleicht auch in Gesprächen mit anderen Menschen mich austauschen, was mir persönlich Eucharistie und Abendmahl bedeutet. Das ist mir eigentlich das größte Herzensanliegen, dass wir vor allem in einem auch biografisch geprägten Austausch über die Bedeutung von Eucharistie und Abendmahl kommen, in dann eben der wechselseitigen Bereicherung. Miteinander feiern, aber auch miteinander bedenken, was wir tun. Und ich denke, das kann jeder und jede an seinem und ihrem Ort.
Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Wir sind am Ende dieser Veranstaltung, nicht keine falschen Hoffnungen oder Befürchtungen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Mitdiskutieren. Es ist auch nicht ganz, nicht nur ein Gottesdom, sondern eine kleine Süßigkeit. Erwarten Sie jetzt noch. Wir haben es jetzt nicht ganz geschafft, in den Geburtstag reinzufallen. Aber ich denke, es war trotzdem ein sehr erkenntnisreicher Abend zu Professor
Plan. Wir geben etwas mit, was hilft, den Geburtstag zu verschönern. Das Beste in Erfurt ist zweifellos der Domberg. Und das Allerbeste auf dem Domberg, die Theologische Fakultät natürlich. Aber ganz klar, da hätte man die. Ganz nah, da hätten wir schon die Gräberbrücke und dort ist das Beste die Schokoladenmanufaktur. Und da haben wir uns gedacht, da nehmen wir als kleine Erinnerung an Erfurt diese berühmten Kunststoffschienen mit handgemachter Schokolade mit. Und auch im Namen unserer kleinen Gruppe darf ich mal sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die ihr und sie aufgewendet haben. Und ganz vielen herzlichen Dank auch, dass Sie gekommen sind und auch mitdiskutiert haben und zugehört haben. Vielen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend und einen guten Nachmittag.